Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
Feuersturm von David Paquet aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand. Der Scheiterhaufen.
Ma, ma. Ma, ma. Ja, genau. Mund auf. Mama. Ich weiß, du willst. Ja, du willst mit deiner geliebten Mama reden. Ja, sag was zu deiner Mama. Genau, Mund auf. Nicht kotzen, nicht weinen. Bloß das Wort.
Mama.
Ja.
Wenn ich groß bin, werfe ich dich ins Feuer.
Entschuldigt mich bitte. Claudine?
Ja? Claudette?
Gabriel will mich ins Feuer werfen.
Ah, er redet? Wie toll.
Findest du?
Na klar. Das heißt, Claudie hat sich getäuscht.
Mit was getäuscht?
Naja, sie hatte Angst, dass Gabriel vielleicht...
Vielleicht was?
Na, du weißt schon.
Sag es.
Naja, sie hatte Angst, dass Gabriel vielleicht ein bisschen...
Mein Sohn ist nicht zurückgeblieben. Claudie?
Ja, Claudette?
Glaubst du wirklich, dass Gabriel zurückgeblieben ist?
Ja.
Na, hör mal, du bist seine Patentante.
Er kriegt trotzdem Geschenke von mir.
Vergiss es.
Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich rede mit meinen Plätzchen. Keine Angst, sie antworten nicht. Wenn ich sage, ich rede mit meinen Plätzchen, dann ist das kein richtiges Gespräch zwischen ihnen und mir. Es ist eher so, als würden sie und ich eine Unterhaltung führen, bei der nur ich mich unterhalte. Ich rede und sie hören zu. Ich sende und sie empfangen. Eigentlich ist das so wie mit euch. Wenn ich es mir überlege, ihr seid genau wie meine Plätzchen. Und das heißt, ich kann euch mein Geheimnis anvertrauen. Ich gehe zu einem Therapeuten, aber ich belüge ihn. Ich behaupte, dass ich Witwe bin, dass mein Mann Hector hieß. So kann ich über das Leben reden, das ich gerne gehabt hätte. Therapeut, weißt du, was meine schönste Erinnerung an Hector ist? Wir schauten durchs Fenster, raus in den Regen. Ich sagte zu Hector, unsere Pläne sind gerade ins Wasser gefallen. Er antwortete, nein, das Wasser ist gerade auf unsere Pläne gefallen. Wir haben gelacht. Danach hat er sich zu mir gedreht und gesagt, Claudine, ich zeige dir, wie man Plätzchen macht. Und dann haben wir Plätzchen gemacht. Zusammen, im Warmen. Während es draußen klatschnass war.
Meine beiden Schwestern sind wahnsinnig. Ich übrigens auch. Drei Drillinge, drei Wahnsinnige. Das sind wir. Das ist normal. Wisst ihr, welchen Satz wir in unserem Leben am häufigsten gehört haben? Hätte ich bloß die Spirale genommen, verdammte Scheiße. So war sie, unsere Mutter. Das war ihr Lieblingssatz. Ja, sie hatte auch noch andere wie...
Ich hasse dich dafür, was du meinen Hüften angetan hast. Und ich hasse deine Schwestern dafür, was sie meinen Titten angetan haben.
Oder auch...
Mein erster Fehler war es, euch zu tragen. Mein zweiter... Euch zu ertragen.
Aber ihr Lieblingssatz war und blieb, hätte ich bloß die Spirale genommen, verdammte Scheiße. Deshalb sind wir geworden, was wir sind. Aber ich bestehe darauf. Meine Schwestern sind wahnsinniger als ich. Claudine war schon immer wahnsinnig. Wollt ihr Plätzchen? Die schmecken scheiße, deine Plätzchen. Meine Schwester Claudette ist an dem Tag wahnsinnig geworden, als ihr Kind zur Welt kam. Davor konnten wir uns über alles Mögliche unterhalten. Jetzt haben wir noch drei Gesprächsthemen. Babywindeln, Babykacke, Babybrei. Als hätte das Kind ihren halben IQ weggesaugt. Und der war schon davor nicht besonders hoch. Der Beweis, sie hat sich entschieden, einen Gemischtwarenhändler zu heiraten. Kein Wunder, dass das ein schlechtes Ende genommen hat. Ich habe zu ihr gesagt, Claudette, bloß weil du hässlich bist, musst du dich nicht mit einem Gemischtwarenhändler begnügen. Jemand, der seine Tage damit verbringt, Sachen in Tüten zu stopfen, wird niemals imstande sein, dich glücklich zu machen. Besser ganz alleine als in schlechter Gesellschaft, vergiss das nie. Aber glaubt nicht, dass ich herzlos bin. Als sie mich gebeten hat, Patentante zu werden, habe ich ja gesagt. Ich hatte keine Lust, ihr Junge ist genauso hässlich wie sie und Geschenke kaufen nervt mich, aber ich habe trotzdem ja gesagt. Denn genau das ist Familie, wenn du trotzdem ja sagst, auch wenn du keine Lust hast.
Ins Feuer? Mich ins Feuer werfen? Mein Sohn wollte mich ins Feuer werfen? Bestimmt habe ich ihn falsch verstanden. Aber als ich sah, wie Gabriel in seiner Wiege aufstand, wusste ich, dass es stimmte. Er hatte etwas in der Hand. Es war ein toter Vogel. Ich tat, was jede gute Mutter tun muss, wenn ihr Kind außer Kontrolle gerät. Ich habe mein Baby in einen Käfig gesperrt. Dass es mit Gabriel so weit gekommen ist, liegt an Henri, seinem Vater. Dieser Mann war das Herz unserer Familie. Eines Morgens bin ich aufgewacht. Kein Henri neben mir. Ich sah im ersten Stock nach, kein Henri. Ich sah im Erdgeschoss nach, kein Henri. Ich sah im Keller nach, Henri. Mit einer Plastiktüte über dem Kopf und einem Zettel zu seinen Füßen. Das Glück ist wie ein Schlüssel. Wenn es dir abhanden kommt, stehst du draußen und bist ausgesperrt. Mein Mann hatte mir nie von seinen Schwierigkeiten mit der Freude erzählt. Sonst hätte ich ihm einen Ersatzschlüssel machen lassen. Von heute auf morgen verwandelte sich das Zentrum meines Universums in ein schwarzes Loch. Das wünsche ich niemandem. Vor allem nicht meinem Sohn. Du kannst rauskommen, Gabriel. Mama tut es leid.
Als ich das letzte Mal bei meinem Therapeuten war, hat er etwas Komisches zu mir gesagt. Das geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Therapeut, ich habe diese Woche viel zu viel Stress. Das Abendessen mit meinen Schwestern, das Abendessen mit Mama, das Abendessen mit Hectors Familie, der Umtrunk mit den Leuten von der Arbeit, der Mädelsabend mit meinen Freundinnen und der Ausflug aufs Land mit meinem Neffen. Ich werde gezwungen sein, Leuten abzusagen, die mit mir Zeit verbringen wollen. Ich weiß, das wird ihnen wehtun. Mein Therapeut hat geantwortet, wenn sie lügen, verschwenden sie ihre Zeit und meine auch. Haben sie also den Mut, ehrlich zu sein? Den Mut, ehrlich zu sein? Für wen hält er mich denn? Claudette?
Ja, Clotin?
Ich weiß, du bist sehr beschäftigt mit Gabriel, aber ich muss dich etwas fragen. Bist du glücklich?
Als ich klein war, sagte ich mir, ich bin glücklich, wenn ich jetzt ausgezogen bin. Und als ich ausgezogen war, sagte ich mir, ich bin glücklich, wenn ich jetzt verheiratet bin. Und als ich verheiratet war, sagte ich mir, ich bin glücklich, wenn ich erst Mutter bin. Und jetzt, wo ich Mutter bin, sage ich mir, ich wäre glücklich, wenn ich du wäre.
Ich? Warum?
Weil du alleine bist. Dich kann niemand enttäuschen.
Komm und iss ein Plätzchen.
Deine Plätzchen schmecken nicht, Claudine.
Ich weiß. Hausmannskost ohne Mann im Haus. Claudie?
Ja, Claudine?
Ich bin unglücklich.
Ich auch.
Meinst du nicht, wir wären glücklicher, wenn wir zusammen unglücklich wären?
Glücklicher, unglücklich. Ich verstehe nicht genau, was du meinst.
Ja, du warst seit Monaten nicht draußen. Bist du depressiv?
Claudine, wir wohnen schon alle drei übereinander. Müssen wir uns dann wirklich auch noch treffen?
Komm und iss ein Plätzchen mit mir.
Deine Plätzchen schmecken scheiße.
Manchmal bist du genauso gemein wie Mama.
Ich bin nicht wie meine Mutter. Ich werde nie wie meine Mutter sein. Wie meine Mutter kann man gar nicht sein. Meine Mutter hat niemals irgendjemanden geliebt. Ich habe schon geliebt. Armand, den Postboten. Immer wenn ich diesen Mann sah, bekam ich Lust, etwas anderes zu lecken als Briefmarken. Mir wurde klar, dass ich verliebt war, als ich anfing, mich auf meine Rechnungen zu freuen. Aber wenn du verliebt bist, ist einmal im Monat nicht genug. Also habe ich angefangen, mir selbst Einschreiben zu schicken. Ich schrieb bla bla bla, steckte die Blätter in einen Umschlag und schickte sie an mich los. Je mehr ich schrieb, desto mehr sah ich ihn. Je mehr ich ihn sah, desto mehr liebte ich ihn. Ich sagte zu ihm, hast du Hunger? Hast du Durst? Ist dir kalt? Ohne Erfolg. Dann fing ich an, die Tür im Nachthemd aufzumachen. Er lächelte höflich und hielt mir einen Kugelschreiber hin. Schnell rief ich, oh, mir wird schwindelig, und sank langsam in einer äußerst vorteilhaften Pose zu Boden. Ich erwachte und meine Post lag neben mir. Die Botschaft war klar. In meinem letzten Brief schrieb ich an mich selbst, Claudie, was er nicht sieht, existiert trotzdem. Und ich schickte ihn an mich ab. Der Brief kam am selben Tag an, als die Nachbarn von gegenüber einzogen. Die neuen Nachbarn mit ihrem Hund Hannibal. Der Postbote kam an meine Tür, klopfte und schrie, schnell, schnell, gleich bringt mich dieser Hund um. Ich antwortete, unter einer Bedingung. 9 Monate später bekam ich ein Baby. Aber ich wollte nicht, dass meine Schwestern wussten, dass ich schwanger war. Deshalb blieb ich monatelang drinnen. Ich hatte andere Pläne für dieses Baby. Pläne, um sicherzugehen, dass ich niemals werden würde wie meine Mutter.
Du kannst rauskommen, Gabrielle, habe ich gesagt. Mama tut es leid. Gabrielle? Gabrielle! Ich nahm den Käfig in meine Hände. Ich schüttelte ihn. Fest, fest, fest. Gabrielles Körper fiel zu Boden. Er war tot. Ich hatte ihn umgebracht. Was stimmt bloß nicht mit mir? Ich sah seinen Körper am Boden liegen. Ich wollte nicht noch eine Leiche berühren. Aber ich konnte nicht anders. Ich bückte mich, um seine Haare zu streicheln. Als meine Finger seinen Kopf berührten, habe ich gesagt, oh, du kleiner Drecksack. Es war eine Puppe. Eine Puppe, die genau wie Gabrielle angezogen war. Mein Baby war nicht tot. Es war frei. Claudine?
Ja, Claudette?
Gabrielle ist abgehauen.
Ah, er kann laufen. Wie toll.
Claudine, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, sich zu freuen.
Entschuldigung, wohin ist er denn abgehauen?
Wenn Leute abhauen, weiß man nicht wohin. Sonst wären sie nicht abgehauen. Sonst wären sie bloß woanders.
Ich verstehe nicht.
Vergiss es. Claudie?
Ja, Claudette?
Gabrielle ist abgehauen.
Heißt das, wir können endlich über was anderes reden als über Babybrei?
Vergiss es, vergiss es, vergesst es alle.
Am Abend vor seinem Tod besuchte mich Henri, der Ehemann meiner Schwester. Er sagte zu mir, ich weiß, du bist auch draußen ausgesperrt, hier, falls es irgendwann zu kalt wird. Dann gab er mir eine kleine Schachtel. In der Schachtel war ein Glasfläschchen. In dem Glasfläschchen war der Tod. Heute Morgen dachte ich, es fängt an, kalt zu werden. Und es ist Zeit für ein neues Rezept. Also habe ich das Fläschchen in meinen Teig gekippt und Plätzchen gebacken.
Als mein Baby zur Welt kam, habe ich es in eine Schachtel gelegt. Mit einer Babyflasche. Und habe es per Einschreiben an das schönste Haus im Dorf geschickt. Unsere Familie hat den Tod im Blut. Ich wollte, dass mein Kind etwas anderes kennenlernt. Und nachdem das erledigt war, konnte ich wieder rausgehen.
Claudie?
Was?
Du bist rausgegangen?
Sieht so aus, ja.
Also, wo ist der kleine Scheißer?
Ich wartete neben dem Ofen mit einem flauen Gefühl im Magen. So, als würden die Plätzchen schon wirken. Am Geruch erkannte ich, dass es keine normalen Plätzchen waren. Es waren die letzten Plätzchen. Als ich sie aus dem Ofen holte, dachte ich an meinen Therapeuten. Wenn ich diese Plätzchen aß, würde ich nur eines hinterlassen. Lügen. Eine falsche Geschichte für eine falsche Claudine. Das wollte ich nicht. Verschwinden, ohne jemals gelebt zu haben, ist schlimmer, als niemals zur Welt gekommen zu sein. Also habe ich die ganzen Plätzchen in den Müll geworfen und neue gemacht. Normale. Solche, die scheiße schmecken. Und habe meinem Therapeuten welche mitgebracht. Therapeut, bei der Hochzeit meiner Schwester wurde ich an den Kindertisch gesetzt. Ich bin unfähig, meinen Videorekorder zu programmieren, um meine Sendungen aufzuzeichnen. Also richte ich es immer so ein, dass ich pünktlich zu Hause bin. Ich bin sehr pünktlich. Du brauchst nur meinen Fernseher zu fragen. Letzte Woche saß ich beim Essen in einer Snackbar hinter einem Pärchen. Als ich aufs Klo ging, sah ich, dass sie Händchen hielten. Ich habe beim Pinkeln geweint. In der 3. Klasse sagte mein Lehrer zu mir, ich hätte eine schöne Handschrift. Daran werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Einmal wäre ich beinahe ertrunken. Zum Glück hat mich jemand gerettet. An dem Abend habe ich mir ein schickes Restaurant geleistet und eine Menge Trinkgeld gegeben. Ich liebe Halloween. Ich bastele wunderschöne Süßigkeitentüten. Ich verkleide mich als Prinzessin und schenke allen Kindern, die vorbeikommen, Bonbons. Und eine Tüte behalte ich immer für mich selbst. Die esse ich im Bett, im Schlafanzug. Eines Tages werde ich Plätzchen backen und irgendjemand wird sie mögen. Mein Therapeut hat zu mir gesagt, dass ich gerade die Feuerprobe bestanden habe. Was für eine Probe? Habe ich gefragt. Er hat geantwortet, das ist, wenn man die Kraft findet, sich nackig zu machen, ohne zu wissen, ob die Flammen einen wärmen oder verbrennen. Ich habe zu ihm gesagt, hey, ich bin doch gar nicht nackig. Aber danke trotzdem. Ich bin schnell nach Hause gerannt, um meinen Schwestern die gute Nachricht zu verkünden. Claudette! Claudie! Ich habe die Feuerprobe bestanden.
Nein, ich glaube nicht.
Ganz im Gegenteil sogar.
Als ich mich umgedreht habe, sah ich den Rauch.
10 Sekunden später ging alles in Flammen auf. Die Vorhänge, die Türen, die Wände.
Ja, mein Kind war ganz offenkundig ein Psychopath. Claudie?
Ja, Claudette?
Weißt du, wie der Feuerlöscher funktioniert?
Nein.
Und du, Claudine?
Ich auch nicht.
Claudie?
Ja, Claudette?
Claudine?
Ja, Claudette?
Wir werden sterben.
Tja, sowas kommt vor.
Es könnte schlimmer sein.
Findest du?
Ja. Wenn wir einzeln verbrennen würden?
Tut mir leid wegen Gabrielle. Hätte ich bloß die Spirale genommen.
Sag das nicht. Ein Kind ist was Wunderschönes.
Ich wusste, du würdest deine Bote-Patentante sein.
Claudine?
Ja, Claudie?
Hast du noch Plätzchen übrig?
Ja.
Ich hätte gern eins.
Ich auch.
Danke, dass ihr meine Schwestern wart.
Wir konnten uns das nicht wirklich aussuchen.
Aber es war trotzdem schön.
Und da begann die Decke einzustürzen.
Wir haben uns unter dem Tisch versteckt.
Wie damals, als wir klein waren.
5 Sekunden später fing der Tisch Feuer.
Wir konnten nirgendwo mehr hin.
Meine Schwestern und ich schmiegten uns aneinander. So, als müssten wir uns trotz der Flammen gegenseitig wärmen.
Im letzten Augenblick spürte ich die Berührung einer kleinen Hand.
Mama.
Es war Gabrielle.
Und Papa und ich zusammen, wie früher.
Mein Junge war kein Psychopath, auch nicht zurückgeblieben. Er war wie ich. Er wollte wieder zu Henri. Ich nahm ihn in die Arme.
Als meine Haut anfing zu schmelzen, lächelte ich. Ich dachte an mein Baby mit seiner Babyflasche in seinem schönen Haus ohne Feuer. Ich hatte die richtige Entscheidung getroffen. Ich war eine gute Mutter.
Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist der Geruch meiner Haut. Das roch nicht verbrannt. Das roch nach Plätzchen. Nach hausgemachten Plätzchen.
Die Drachen. Mein Bruder hat eine Frau, zwei Kinder, einen Pool, einen Hund und ein Häuschen auf dem Land. Ich habe eine kleine Single-Wohnung. Er sagt immer zu mir: Clément, du verbringst dein Leben vor dem Computer. Red mir nicht ein, dass du glücklich bist. Ich antworte: Ich bin auch nicht glücklich. Er hat mir eine Adresse gegeben. Er hat zu mir gesagt: Geh lieber dort Karten spielen statt im Internet. Du wirst ganz viele Leute kennenlernen, die so sind wie du. So wie ich? Wie bin ich denn? Habe ich ihn gefragt. Er hat zu mir gesagt: Naja, gescheitert. Er hatte recht. Ich bin hingegangen.
Hätte ich bloß gewusst, dass die letzte Dose Thunfisch, die ich für Cookie aufgemacht habe, die letzte sein würde, die er jemals frisst. Dann hätte ich sie langsamer aufgemacht. Die Leute von der Müllabfuhr riefen mich an. Sie sagten: Madame, wir haben Ihre Katze gefunden. Super. Unter einem von unseren Müllwagen. Tut uns leid. Ich legte auf. Ich zog die Vorhänge zu, löschte das Licht und ging nicht mehr zur Arbeit. Nachts hörte ich Cookie manchmal murmeln: Du bist schuld. Du hast das Fenster offen gelassen. Du bist schuld. Nach einer Woche: Du bist schuld, du bist schuld, war es höchste Zeit, mal wieder vor die Tür zu gehen. Ich nahm die Zeitung und sah mir die Anzeigen an. Ich fand: Geselliger Kartenspielabend im Gemeindesaal zum Heiligen Bund. Für belegte Brötchen ist gesorgt, jeder ist willkommen. Ich ging zur angegebenen Adresse.
Es war in einem Kirchenkeller. Ich stieg die Treppe hinunter und öffnete die Tür. Ich war die einzige Person, deren Haare weder grau noch weiß noch ganz weg waren. Ich drehte mich auf dem Absatz um.
Auf der Treppe stand ich plötzlich einem Mann gegenüber. Wir kannten uns nicht, aber er sah aus, als freute er sich, mich zu sehen.
Ihre Haare waren weder grau noch weiß noch ganz weg. Ich lächelte sie an. Sie lächelte zurück. Da packte es mich plötzlich und ich sagte einfach so: Möchtest du mit mir in das Café gegenüber gehen? Wir könnten Drachen und Könige spielen. Das ist ein Rollenspiel. Ich habe die Karten in meiner Manteltasche.
Drachen und Könige? Ich Drachen und Könige spielen? Ich sagte zu ihm: Sehe ich aus wie eine Prinzessin? Er antwortete: Ja. Wir sind in das Café gegenüber gegangen.
Ich habe ihr das Ziel des Spiels erklärt. Es geht darum, die gesamte Menschheit und das Königreich der friedlichen Drachen zu retten, indem man standhaft gegen die unheilvollen Kräfte von Finsternis und Zerstörung kämpft.
Und ich dachte, wir würden bloß Kaffee trinken gehen. Kurz vor Schluss zog ich die Karte mit dem Lebensbaum.
Sie hat den Baum des Lebens gezogen, sodass wir die gesamte Menschheit und das Königreich der friedlichen Drachen gerade noch so retten konnten.
Ich war froh. Wir sahen einander wortlos an. Verrückt, was für Gespräche zwei Paar Augen in 5 Sekunden führen können.
Als wir gingen, habe ich sie gefragt, ob sie am Freitag ins Kino gehen wollte. Sie antwortete:
Oh ja?
Am nächsten Tag rief ich meinen Bruder an. Ich sagte zu ihm: Ich bin nicht mehr gescheitert. Und dann habe ich ihm 20 Minuten lang Carol beschrieben. Er fragte: Magst du Carol lieber als Facebook? Ich antwortete: Oh ja.
Als ich nach Hause kam, rief ich bei der Telefonseelsorge an. Ich sagte ihnen, dass ich nächsten Freitag ins Kino gehen würde. Und zwar geschminkt. Ich konnte sie nicht sehen, aber ich wusste, dass sie sich für mich freuten.
An diesem Freitag sind wir ins Kino gegangen. Und am Freitag danach und am nächsten. 4 Freitage hintereinander. Jedes Mal schauten wir uns einen Film an und gingen danach Kaffee trinken und Drachen und Könige spielen. Wir nannten das die Carol und Clément Freitage.
Beim ersten Film haben wir 2 kleine Portionen Popcorn und 2 kleine Limos bestellt. Beim zweiten eine große Portion Popcorn, zwei kleine Limos. Beim dritten eine große Portion Popcorn, eine große Limo, zwei Strohhalme. Und zuletzt eine große Portion Popcorn, eine große Limo, einen Strohhalm.
Ein Strohhalm? Bloß einer. Das war, als würden wir uns küssen, aber indirekt. Ich wollte zu ihr sagen, Carol, deine Lippen sind wie reife Früchte. Stattdessen beschloss ich, nächsten Freitag eine Überraschung für sie vorzubereiten. Und ich wusste ganz genau, was es sein würde.
In der Woche darauf liefen nur noch drei Filme, die wir noch nicht gesehen hatten. Kino 1, SOS Tarantula, Blutbad an Bord eines Kreuzfahrtschiffs, von dem tausende tödlich giftiger Spinnen entkommen. Arachnophobia meets Titanic. Nein, danke.
Kino 5, Blumen im Frühling. Eine leukämiekranke Frau legt einen Garten an, den sie ihren Kindern vererben will. Filme über wachsendes Gemüse nerven mich.
Kino 7, Wuffi. Ein Mann erwacht in der Gestalt eines Hundes, nachdem er sich das zu seinem 30. Geburtstag gewünscht hat. Die Familienkomödie des Jahres. Vielleicht in ein paar Jahren mit unseren Kindern. Ich sagte, das klingt alles gut. Entscheide du.
Ich konnte an nichts anderes denken als an meine Überraschung. Die Zeit konnte gar nicht schnell genug vergehen. Ich habe den kürzesten Film ausgesucht. Wir gingen in SOS Tarantula.
Und da geschah etwas, was uns an den vier Carol und Clement Freitagen noch nie passiert war. Wir haben kein Popcorn gekauft. Auch keine Limo.
Ich hatte meinen Plan schon genau im Kopf. Beim Rausgehen aus dem Kino würde ich zu ihr sagen, nehmen wir heute mal einen anderen Weg zum Café. Mein Bruder hat gestern seinen Geldbeutel verloren. Vielleicht finden wir ihn wieder. Schade, wir haben ihn nicht wiedergefunden. Ah, ein Schokoladengeschäft. Dieses Schokoladengeschäft habe ich ja noch nie gesehen. Komm, lass uns reingehen. Wir hätten gern zwei Stückchen Bitterschokolade, bitteschön. Er würde ins Hinterzimmer gehen und mit einem riesigen Schokoladendrachen wiederkommen, den ich diese Woche eigens hatte anfertigen lassen. Carol würde den Drachen erblicken, den man unseren Karten nachgebildet hatte, und wäre vollkommen hingerissen. Dann würde sie den Zettel lesen, den ich dem Drachen ins Maul hatte legen lassen. Darauf würde stehen, du machst mir Feuer im Bauch.
Ich konnte mich nicht auf den Film konzentrieren. Vielleicht hatte Clement es satt, ins Kino zu gehen. Vielleicht war ich die Einzige, die das mochte, wenn wir beide zusammen waren. Im Gegensatz zu dem letzten Horrorfilm, den wir zusammen gesehen hatten, tat ich diesmal nicht, als hätte ich Angst, um an seiner Schulter Schutz zu suchen.
Als die Spinnenkönigin dem Kapitän an die Gurgel sprang, ihn biss und dabei laut aufschrie, »Dieses Schiff gehört mir! Dieses Schiff gehört mir!« ist Carol noch nicht mal zusammengezuckt. Beim letzten Horrorfilm hatte sie vor jeder Kleinigkeit Angst. Und da wurde mir klar, Carol sah nicht aus, als hätte sie Spaß. Ich hätte Wuffi aussuchen sollen. Es war also passiert. Ich hatte die falsche Wahl getroffen, schon wieder. Als wir aus dem Kino kamen, sagte sie,
mir ist kalt. Ich fahre mit dem Bus nach Hause.
Da packte es mich plötzlich und ich sagte einfach so, aber mein Bruder, anderer Weg, hast du Hunger? Sein Geldbeutel? Ich habe Hunger. Du nicht? Komm doch, komm.
Ich verstand nicht, was der Satz bedeuten sollte. Einen Augenblick lang herrschte Schweigen. Wir sahen einander an. Seine Augen sagten mir, ich weiß, ich bin gerade seltsam, ich kann dir das nicht erklären, aber vertrau mir. Meine Augen antworteten, ich weiß nicht, was hier los ist, aber ich folge dir, weil du Clement bist. Wir nahmen einen anderen Weg, nicht den zu dem Drachen- und Könige-Café. Das war eine neue Straße. Und noch eine. Und noch eine. Ich wusste nicht mal mehr, wo wir waren. Wir bogen um eine Ecke und dann sagte er, wir sind da. Ich blieb stehen wie vom Donner berührt.
Wir waren angekommen. Endlich angekommen. Nur noch ein paar Sekunden und ich würde meiner Prinzessin ein Geschenk machen.
Ich konnte keinen Schritt weitergehen. Wir waren an der Straßenecke, wo Cookie überfahren worden war.
Ich fasste mit meiner Hand tief in meine Hosentasche. Ich holte eine Münze raus. Ich sagte, ah, ein Schokoladengeschäft. Ich lade dich auf ein Stückchen Bitterschokolade ein.
Ich konnte die Mülltonne sehen. Ich konnte den Müllwagen sehen. Ich konnte Cookie sagen hören, ja, hier ist es.
Ich sagte, komm, komm, Carol, du hast bestimmt Hunger.
Ich sah Cookie platt gequetscht zwischen dem Rad und der Straße.
Komm, wir gehen rein. Ich lade dich auf ein Stückchen Schokolade ein.
Ich hörte Cookies Schreie, die vom Lärm der zermalmten Abfälle übertönt wurden.
Ein winzig kleines Schokoladenstückchen.
Ich konnte Cookie sagen hören, du bist schuld.
Komm, Carol.
Du bist schuld an allem.
Komm schon. Ich freute mich so. Ich nahm sie bei der Hand.
Sobald er mich berührte, habe ich gebrüllt. Du bist so ein Idiot, du bist so ein Idiot. Wie konntest du mich hierher bringen? Mir tat es schon in dem Moment leid, als es rauskam. Die Münze, die er in der Hand hielt, fiel zu Boden. In Zeitlupe. Ich hätte Clement gerne erklärt, was los war. Ihm erklärt, dass eines Tages mein Vater in mein Zimmer kam und zu mir sagte, Carol, dein Bruder ist nicht dein Bruder. Deine Mutter ist nicht deine Mutter. Ich bin nicht dein Vater. Wir haben dich mit der Post bekommen. Mit einer Babyflasche. Per Einschreiben. Wir haben beschlossen, dich zu behalten. Wir hätten es dir früher sagen sollen. Von einer Sekunde auf die andere war meine Welt zusammengebrochen. Diejenigen, die ich für meine Familie gehalten hatte, waren Fremde. Und fremde Leute, irgendwo, waren meine Familie. Um sich zu entschuldigen, haben sie mir eine Katze geschenkt. Das einzig Wahre, was mir noch blieb, war diese Katze. Ich habe sie Cookie genannt. Und Cookie zu verlieren, das war wie ein zweites Mal alles zu verlieren. Das hätte ich Clement sagen sollen. Aber stattdessen habe ich geschrien, du bist so ein Idiot. Ich hatte es verdient, allein zu sein. Ich bin abgehauen.
Ich sah zu, wie Carol wegrannte. Flo, vor mir. Das Feuer tief in meinem Drachenbauch erlosch. Ich ließ den Kopf hängen. Da, wo meine Münze hingefallen war, leuchtete ein kleines rotes Licht. So ähnlich wie die Punkte auf Stadtplänen im öffentlichen Raum, aber statt Standort stand da Sterbeort. Ich hob den Kopf. Ich sah ein zweites kleines rotes Licht auf der anderen Straßenseite neben der Mülltonne. Auf dem Bürgersteig sah ich noch mehr rote Punkte. Es gab eine Menge davon auf den Autos, hinter den Fenstern der Gebäude, am Ende jedes Zweigs von jedem Baum. Überall, wo der Tod gewesen war, sah ich einen roten Punkt. Es war mir noch nie aufgefallen. Wir leben in einem Apfelbaum. Am nächsten Tag ging ich ins Kino und habe mir Blumen im Frühling angeschaut. Ich habe den ganzen Film hindurch geweint.
Nach 3 Tagen hielt ich die Einsamkeit nicht mehr aus. Ich ging in die Zoohandlung. Ich habe mir eine Tarantel gekauft.
Nach Millionen roter Punkte hatte ich ein Bedürfnis nach Leben. Ich ging in die Baumschule. Ich habe mir eine Pflanze gekauft.
Ich habe die Tarantel in einen Käfig gesteckt und versucht, mich mit ihr anzufreunden. Ist ein Thunfisch.
Ich habe die Pflanze in einen Topf gesteckt und versucht, mich mit ihr anzufreunden. Wachse und gedeihe.
Ist dein Thunfisch.
Wachse und gedeihe.
Iss endlich deinen Thunfisch.
Wachse und gedeihe mehr. Hallihallo, Carol. Ja, ich weiß, ich sollte nicht einfach so bei dir auftauchen, ohne vorher Bescheid zu sagen, anzurufen oder meine Anwesenheit anzukündigen. Ja, ich weiß, es ist nicht nett und sogar ein bisschen kriminell, dass ich ein paar Internetseiten gehackt habe, um deine Adresse herauszubekommen. Ja, ich weiß, ich hätte gar nichts von all dem tun sollen, ich Idiot, aber ich musste dir unbedingt etwas sagen. Du bist mein grüner Apfel in einer Welt voller Rot. Deshalb sind deine Lippen wie reife Früchte. Ich kann mir eher ein Leben ohne Computer vorstellen als ohne dich. Ich wollte nicht warten, bis ich Leukämie habe, um dir das zu sagen. Das war's. Danke, tschüss.
Warte. Ich bin verliebt in meinen toten Kater. Ich versuche damit aufzuhören, aber ich schaffe es nicht. Er ist neben dem Schokoladengeschäft überfahren worden. Deshalb habe ich geschrien. Cookie und ich, wir haben 17 Jahre zusammen verbracht. Wir wussten alles übereinander. Unsere Launen, unsere Lieblingssendung. Ich werde nie wieder das Glück haben, dass mir jemand die Zehen leckt. Ist dein Thunfisch?
Mein Thunfisch?
Nicht du. Goldstückchen.
Ah, du hast dir ein Kätzchen gekauft als Ersatz für...
Eine Tarantel? Ist die Spinne da gefährlich?
Ja, deswegen der Käfig.
Hallo, Goldstückchen. Ich bin Clément.
Sie kann noch nicht reden.
Bist du sicher?
Ja.
Also ich glaube schon. Hast du nicht gehört?
Was gehört?
Goldstückchen hat etwas gesagt. Ich schwöre es dir. Hast du es nicht verstanden?
Nein. Was hat sie gesagt?
Sie hat gesagt, dieses Schiff gehört mir. Dieses Schiff gehört mir. Setz dich. Darf ich dir deine Schuhe ausziehen?
Ja.
Darf ich dir deine Strümpfe ausziehen?
Ja.
Darf ich dir deine Zehen lecken?
Mach über sowas keine Witze.
Das ist kein Witz. Ich habe Lust. Lass mich einfach machen. Alles in Ordnung?
Nicht aufhören. Cookie hat nur miaut, wenn ihm was wehtat. Wenn er bei mir war, hat er geschnurrt.
Entschuldige.
Ja, genau. Länger. Du hast recht. Ich bin schuld. Ich habe das Fenster offen gelassen. Es tut mir leid. Du bist kein Idiot, Clément. Du bist das Gegenteil von einem Idioten. Ich weiß nicht, ob ich dich so sehr lieben kann, wie ich Cookie geliebt habe.
Ich möchte, dass du mich so sehr liebst, wie du Clément lieben kannst.
Aber sei nicht perfekt, okay? Perfekte Leute gehen mir auf die Nerven. Außerdem kriege ich davon Komplexe.
Ich bin bei Weitem nicht perfekt.
Ach ja? Warum?
Das kann ich nicht sagen. Du wirst mich verurteilen.
Ich bin in einen Kater verliebt. Wie könnte ich irgendjemanden verurteilen?
Versprich mir, dass das nichts zwischen uns ändern wird.
Ich schwöre es bei Cookies Leben.
Ich habe meine Familie verbrannt, als ich ein Baby war.
Okay. Warum?
Keine Ahnung. Die Feuerwehrleute haben mich zwischen den Leichen von drei Frauen gefunden. Sie hatten mich so fest an sich gedrückt, dass die Flammen nicht bis zu mir durchgekommen sind. Einer der Feuerwehrmänner hat vorgeschlagen, mich bei sich aufzunehmen. Als wir bei ihm waren, hat mir der Feuerwehrmann einen neuen Namen gegeben. Er hat mich Clément genannt, was so viel bedeutet wie sanftmütig oder mild. Denn als er mich gefunden hat, lag ich seelenruhig inmitten dieses ganzen Schreckens.
Also, ist deine Familie nicht deine Familie?
Nein. Aber ich würde dir trotzdem gerne meinen Bruder vorstellen. Er hat eine Frau, zwei Kinder, einen Hund und ein Häuschen auf dem Land.
Das klingt langweilig. Wir sollten stattdessen lieber ins Kino gehen.
Und in welchen Film?
Wuffy.
Unter einer Bedingung. Nur ein einziger Strohhalm.
Ja, ich will.
Das Fieber.
Ja, in meinem Fernseher steckt ein Hammer. Ja, das ist meine Schuld. Ja, ich sage euch auch warum. Wegen meiner sexuellen Perversion. Mein Problem ist mir beim Staubsaugen klar geworden. Keine Angst, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Staubsauger und meiner... Bis dahin hatte ich noch nie im Leben das Bedürfnis verspürt, wenn die Leute sagten, es brennt in mir oder ich konnte mich nicht beherrschen, dann tat ich so, als würde ich verstehen. Aber ich verstand nicht. Ich finde, das kann doch nicht so schwierig sein, keinen Sex zu haben. Mir reicht einmal pro Jahr. Und meistens bin ich dabei alleine. In meinem Alter dachte ich, das würde für den Rest meines Lebens so bleiben. Der erste Hinweis darauf, dass ich nicht normal war, kam, als ich 6 Jahre alt war. Eines Nachts entwischte Goldstückchen die Tarantel meiner Eltern aus ihrem Käfig. Sie kam zu mir ins Bett und biss mich in den Hals. Aber ich vergiftete sie und nicht umgekehrt. Ich ging hinüber ins Schlafzimmer, um meine Eltern zu wecken und sie zu fragen, was mit meinem Blut nicht stimmte. Sie konnten mir nicht mehr antworten. Goldstückchen war zuerst bei ihnen gewesen. Also an jenem Nachmittag, da bin ich gerade beim Staubsaugen. Und ich mag das. Wie gewöhnlich ist der Fernseher an. Ich sehe die Bilder, aber ich höre nichts. Ich höre nur auf den Lärm des Staubsaugers. Und da plötzlich packt es mich. Im Bauch, im Becken, in den Schenkeln. Ich spürte meinen Körper an Stellen, die noch nicht einmal mein Körper kannte. Uff. Auf dem Bildschirm war das Gesicht eines Mannes. Die Art von Mann, bei dem einem innen drin überall ganz heiß wird. Ich dachte, das wäre das erste und das letzte Mal in meinem Leben, dass ich so etwas spüren würde. Irrtum. Ein zweites Foto erschien auf dem Bildschirm. Ein anderer Mann. Selber Schock, selbe Kraft. Ich wollte ihn vor mir, in mir. Zum ersten Mal in meinem Leben wollte ich. Ich wollte unbedingt. Ich wollte jetzt. Ich wollte überall auf meiner Hose. Ich hatte alles, was ich brauchte, um glücklich zu sein. Einen Mund, ein Becken, aber vor allem ein Bedürfnis. Ich musste herausfinden, wer diese Männer waren. Eine Möglichkeit finden, mit ihnen in Kontakt zu treten, sie zu treffen und sie anzufassen. Ich schaltete den Staubsauger aus und fing an, der Sendung zuzuhören. Und da wäre ich beinahe, es war ein Dokumentarfilm über Serienkiller. Ich hatte gerade sexuelle Fantasien über Mörder. Diese Männer waren gnadenlose Gewaltverbrecher. Der erste sammelte die Schienbeine seiner Ex-Freundin, der zweite hatte 18 Leute skalpiert. Er wollte sich einen Badezimmerteppich machen. Und ich fühlte mich vor ihren Fotos wirklich sehr. Ungeheuer hatten mich entflammt. Entflammt wie nie zuvor. Ich nahm einen Hammer und hinderte meinen Fernseher daran, mich lebendig zu machen. Aber es war zu spät. Ihre Gesichter hatten sich bereits in meinen Kopf eingegraben. Ich begann nachts zu träumen. Zu träumen, dass einer dieser Männer mich nahm. Jeden Abend in einer anderen Stellung. Ich habe sogar schon von allen beiden geträumt. Gleichzeitig. Uff. Ich wachte morgens in Bestform auf. Fröhlich, leicht, voller Energie. Allen fiel die Veränderung auf. Der Metzger, der Bäcker, die Apothekerin, alle sagten, wie schön meine Haut sei, dass ich strahlte. Ich erzählte ihnen, ich sei verliebt und betete darum, dass es nicht stimmte. Nach einiger Zeit fing ich an daran zu denken, selbst wenn ich nicht träumte. Ich wollte nicht, aber es packte mich mitten am Nachmittag oder abends. Einmal war es stärker als ich. Ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich ging in die Bibliothek, setzte mich an eine der Internetstationen und tippte ihre Namen in die Tastatur. Aber ich las die Geschichten über Mord und Totschlag nicht. Gott bewahre, ich sah mir bloß die Fotos an. Eine Hand auf der Maus und die andere auf dem Tier. Sobald ich wieder zu Hause war, ging ich duschen. Das war nicht normal, sowas zu wollen. Das echte Ungeheuer war ich. Ich musste damit aufhören. Ich habe die Lösung gefunden. Setzkastenfiguren sammeln. Setzkastenfiguren sind schön. Von jetzt an würde ich nur noch sie anschauen. Das wäre sicherer. Jedes Mal, wenn es mich packte, ging ich los und kaufte eine Setzkastenfigur. Ich fand alle möglichen. Kegelspielende Affen. Aber die Kegel sahen aus wie Bananen. Seilspringende Mäuschen, die übergroße Schuhe tragen. Verliebte Pinguine, die Händchen halten oder besser gesagt flossen. Ameisen mit Strohhüten, lächelnde Papierdrachen, honigessende Bienen. Aber meine Lieblingsfigur ist und bleibt das Karussell. Ein Karussell mit Kindern drauf. Die Kinder lächeln. Es funktionierte. Ich verlor meine schöne Haut, mein Leben wurde wieder langweilig, ich war unglücklich, alles war perfekt. Bis zu den Schlagzeilen des 18. April. Die Titelzeile der Zeitung lautete: Haben Sie den Hammer gesehen? Und da war ein Phantombild. Ein Mörder trieb sich in der Stadt herum. 4 Opfer in 4 Nächten, alle mit Hammerschlägen umgebracht. Mir wurde heiß, als hätte ich einen Sonnenbrand von innen. Von Kopf bis Fuß entspannten sich all meine Muskeln. Ich fühlte mich gut und ich wollte, dass es so bleibt. Ich hatte die Wahl zwischen Setzkasten und Haut. Ich entschied mich für Haut. Ich wartete, bis es Mitternacht war und machte so lange Sudokus. Und danach ging ich spazieren durch verrufene Viertel, Ecken, wo man sich besser nicht herumtreibt. Ich bin durch Gassen flaniert, in die sich nicht mal Hunde trauen. Nachdem ich um eine Ecke gebogen war, stand ich plötzlich vor einer Sackgasse. Eine Gestalt zeichnete sich ab. Es war ein Mann mit einem Hammer in der Hand. Ich rannte los auf ihn zu. Er rannte los auf mich zu. Ich sah, wie er ausholte, seinen Arm zum Himmel hob, auf meinen Schädel zielte. Ich sagte: Ich bin Caroline. Ich werde nie erfahren, was dieser Mann in mir sah. Aber was folgte, war kein Hammerschlag. Bloß ein Blick. Und so begann mein Fieber. Ich fühlte mich glühend heiß. Wozu noch ein Pullover? Ich zog alles aus. Ich konnte meine Kleidung nicht mehr ertragen. Ich hielt es nicht mehr aus, bedeckt zu sein. Der Mann tat dasselbe. Ich legte mich hin, in den Matsch. Er legte sich auf meine Haut. Dann drang er ein in mich. Langsam. Ich schloss die Augen. Das gibt es, das, was ich fühle. Das gibt es. Als ich die Augen aufschlug, waren da meine Setzkastenfiguren. Sie waren mir gefolgt. Sie bildeten einen großen Kreis um uns. Sie waren alle da. Die Affen kegelten. Die Pinguine stolzierten vorbei. Die Mäuse sprangen Seil. Und die anderen tanzten. Die Ameisen mit den Papierdrachen. Die Delfine mit den Flugzeugen. Der Honig mit den Bienen. Und das Karussell drehte sich. drehte sich im Kreis und die Kinder lächelten. Lächelten immer mehr. Ich begann, Lieder zu hören, ein Feuerwerk zu sehen. Konfetti. Das war keine Gasse mehr. Es war ein Tunnel. Ich war ein Tunnel aus Farben. Ein Schauspiel wurde ein Spielmannszug, ein Setzkastenumzug. Sie begannen Wertungen abzugeben. Die Figuren gaben Wertungen ab. Sie hielten kleine Schilder über ihre Köpfe und gaben Wertungen für uns ab. 10 von 10. Auf jedem Schild. 10 von 10. 10 von 10. Genau, das verdiente ich. Ich war ein Siegertyp. 10 von 10. Einmal sah ich sogar 12 von 10. Es war richtig, was ich tat. Richtig, den Verstand zu verlieren. Ringelpiez mit ganz viel Anfassen zu spielen. Aufzustöhnen wie eine läufige Straßenhündin. Wir fühlen uns, durchwühlen uns, tiefer und tiefer. Archäologie, Abstieg ins Paradies, Regenbogen im Matsch, 7. Himmel am Ende einer Gasse, 8. Weltwunder zwischen meinen Schenkeln. Meine Beine verkrampfen, meine Augen weiten sich. Ich habe keine Grenze mehr. Butter, Sahne, kleben, schweben, leben. Ich bin ein Scheiterhaufen, eine Verbrennung, ein Feuersturm, lila, gelb, rot, orange, schmecken, lecken, rinnen, spucken, schlucken, brennen, brennen, brennen. Als ich wieder zu mir kam, war ich alleine. Der Mann war weg. Die Figuren auch. Da war nur noch ich. Ich zog meine Hose wieder an, meinen Pullover, meine Schuhe, meinen Mantel, meinen Schal und ging nach Hause. Zu Fuß. Als ich ankam, ging ich direkt ins Bett. Ich habe wie ein Baby geschlafen, ohne mich zu duschen. Als ich aufwachte, war ich in Bestform. Ich machte mir Eier, Schinken, Würstchen, Pfannkuchen, Bratkartoffeln, Bohnen mit Speck, einen Kaffee und einen Fruchtsaft. Ich hatte Hunger. Und dann sah ich die Zeitung. Der Hammer schlägt wieder zu. In der Nacht vor oder nach mir hatte der Mann eine Großmutter und ihren Enkelsohn ermordet. Ich hatte keinen Hunger mehr. Ich ging duschen. Ich musste vergessen. Kein Fernsehen, keine Fotos, keine Zeitungen. Bloß Setzkastenfiguren. Kein Glücksgefühl, keine Gasse, kein Hammer, bloß Setzkastenfiguren. Kein Fieber, keine Hitze, keine Haut, keine Haut, keine Haut, bloß Setzkastenfiguren. Schöne Setzkastenfiguren, schöne, schöne Setzkastenfiguren. Aber ich konnte nicht vergessen. Ich hatte ein Andenken im Bauch. Und es war keine Setzkastenfigur. Ich beschloss, es zu behalten. Was reingekommen war, würde auch wieder rauskommen. Und alles würde wieder werden wie früher. Ich würde einen kleinen Jungen zur Welt bringen, um den zu ersetzen, der in jener Nacht gestorben war. Und mit ein bisschen Glück würde ich selbst irgendwann Großmutter werden. Und könnte wieder staubsaugen gehen. Ein Ultraschall kam gar nicht in Frage. Ich hatte zu sehr Angst, dass jemand sagen könnte, Madame, Sie gebären ein Monster. Das wusste ich bereits. Am Tag der Entbindung habe ich nicht geschrien, nicht geweint, nicht gezweifelt, nur gepresst. Ich wollte meinen kleinen Jungen. Leider bekam ich keinen kleinen Jungen. Ich bekam ein Mädchen. Und noch eins, und noch eins. Drillinge, verdammt nochmal. Sie kamen raus am laufenden Band. Ich fühlte mich wie eine Fabrik, eine Legehenne, ein Backrohr für Plätzchen. Das war eine ganz schöne Herausforderung. Vor allem, wenn sie wach waren. Geschrei, Tränen, Gelächter, alles mal drei, manchmal gleichzeitig, manchmal eine nach der anderen. Wir waren weit entfernt von den schönen Setzkastenfiguren. Wenn es zu viel wurde, verlor ich die Beherrschung. Ich fing an zu brüllen.
Hätte ich bloß die Spirale genommen, verdammte Scheiße. Aber nachts sah ich ihnen beim Schlafen zu und fand sie schön. Sie sahen so sehr aus wie ihr. Ich sang ihnen sogar ein Liedchen vor. Dreh dich, Karussell, Karussell, Karussell. Lächelt, lächelt, meine Kleinen. Ihr sollt leben und nicht weinen. Ich habe meine Töchter geliebt, aber ich konnte es ihnen nicht zeigen. Mir blieb nur zu wünschen, sie hätten nicht mein Blut und auch nicht das Blut ihres Vaters.
Feuersturm von David Paquet. Aus dem kanadischen Französisch von Frank Weigand. Es sprachen Claudette, Janina Rudenska. Claudie, Tilla Kratochwil. Claudine, Effi Rabsilber. Clément, Gabor Biedermann. Carole, Bettina Kurt. Caroline, Nele Rosetz. Elektronische Musik, Broschuda. Gitarre, Sebi Churchina. Technische Realisation, Burkhard Pitzer-Landeck und Claudia Peike. Dramaturgie, Annette Kürmeier. Regieassistenz, Pia Frede. Regie, Anuschka Trocker. Produktion, Saarländischer Rundfunk mit Deutschlandfunk Kultur 2020.